mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast veröffentlichen durfte im Are Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast und dich auch gerne beim Are Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. In dem heutigen Interview geht es um ganz wichtige Themen, alles rund um Frauen in Kultur und Medien, Frauenquote, Gleichberechtigung. Und ich habe dafür eine ganz wunderbare Interviewpartnerin gefunden, Dr. Cornelie Kunkert. Sie ist Referentin für Frauen in Kultur und Medien beim Deutschen Kulturrat. Und ich finde, dass sie sich zu vielen Themen wirklich sehr sinnvoll, inspirierend, sehr klug geäußert hat. Und nun teile ich mit euch das Interview mit Dr. Cornelie Kunkert.
Hallo, liebe Frau Kunkert, Cornelie Kunkert vom Deutschen Kulturrat. Ich heiße Sie ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Herzlichen Dank. Danke. Ich freue mich.
Ja, ich finde es auch ganz großartig. Wir sind uns ja zum Glück auch schon mal live begegnet bei einem sehr schönen Frauennetzwerk, aber da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Mich interessiert natürlich als erstes, wie sind Sie zum Deutschen Kulturrat gekommen?
Ja, das ist so. Den Deutschen Kulturrat kenne ich schon relativ lange. Also ich würde mal sagen, so seit 15 Jahren als Institution. Der saß mal auch als Beirat in einem Projekt, was ich für den Bundesverband Deutscher Stiftungen gemacht habe. Insofern kannte ich auch die Geschäftsführung und wusste einfach sozusagen, wer der Deutsche Kulturrat ist und kannte auch Verbände anderer Art. Also es war jetzt nichts ganz Neues für mich. Und dann ist es aber tatsächlich so gewesen, dass ich in einer Zeit, wo ich gerade auch mich sozusagen beruflich neu orientiert habe, ganz normal als Zeitungsleserin Berliner Zeitung sozusagen angefangen habe, mich auf dem Sofa zu echauffieren über die Studienergebnisse, aber natürlich nicht über die Studie, sondern also diese interessante Studie vom Deutschen Kulturrat von 2016 zur Untersuchung von Geschlechtergerechtigkeit von Frauen in Kultur und Medien. Und ich, weil ich eben im Kulturbereich eigentlich eben schon seit Jahr und Tag engagiert, aktiv, Kulturtreibende, Hörende, passiv, aktiv bin, ich gedacht habe, meine Güte, so hätte ich mir diese Zahlen echt nicht vorgestellt. Ich hätte das nicht sagen können, dass nur 30%, nur 16% Frauen in Funktion XY sind, Führungspositionen auf die verschiedenen Sparten verteilt. Und es hat mich wirklich, zum Glück gab es ja eine gute Presseresonanz auf diese Studie, es hat mich sozusagen deprimiert, andererseits irgendwie angestachelt. Und weil eben auch dann in der Presse stand, dass ein Projektbüro eingerichtet werden soll, habe ich gedacht, okay, eingerichtet werden soll, das heißt, es gibt es noch nicht, dann gucke ich einfach, wo kann man sich dafür bewerben. Und wie der Zufall es wollte, hat es dann geklappt, dass ich dann auch gar nicht mal so viel später, das war nämlich im Sommer, kam die Studie raus. Und genau, also jedenfalls im Herbst war ich dann das Projektbüro beim Deutschen Kulturrat.
Großartig, großartig, ja. Was der Deutsche Kulturrat ist, da weise ich jetzt einfach mal auf die Folge mit dem Geschäftsführer Olaf Zimmermann hin, weil der hat es da erklärt, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Ich habe hier auch noch einen Lebenslauf in Ihnen vorlesen. Sie haben Amerikanistik, Politik, Philosophie in USA und München studiert. Sie waren auch im Kulturmanagement. Das finde ich eben auch ganz spannend. Das heißt, welche Bedeutung hat Musik und Kultur in Ihrem Leben?
Also muss ich sagen, wirklich eine ganz große. Immer auf, also nie professionell, aber auf sozusagen ja, was heißt hohem Niveau, was soll ich sagen? Also ich habe als Kind Geige gespielt, ich war im Schulorchester, ich bin in dem Kinderchor gewesen und weil diese Stadt, in der ich groß geworden bin, in Lüneburg, einen sehr engagierten Kirchenmusiker hatte und eben auch tolle Kirchen und Orte, bin ich dann da im Jugendchor in der Kantorei gewesen, habe eigentlich mit 15 wirklich angefangen, ganz tolle Konzerte in diesem Chor mitzusingen. Also im Prinzip die gesamte Kirchenoratorien-Literatur rauf und runter. Und das waren wirklich tolle Erlebnisse. Dann habe ich mich sogar entschieden, Gesangsunterricht zu nehmen. Bin dafür von Lüneburg extra nach Hamburg gefahren, was natürlich irgendwie auch toll war, dass man irgendwie nach Hamburg für einen Gesangsunterricht fuhr. Hatte eine ganz tolle Lehrerin, die mich eigentlich so, Claudia Rüggeberg, hat dann in Graz und dann in Essen als Professorin gewirkt, die mich eigentlich sogar überreden wollte, Musik zu studieren. Und weil ich aber eben überhaupt nicht aus einem Künstlerhaushalt, Familie komme, habe ich mir das tatsächlich gar nicht vorstellen können als Berufsbild. Und weil ich aber auch über dieses Musikmachen so viel Freude hatte, habe ich dann eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, gedacht, ich bewahre es mir lieber als Hobby, was für mich einfach ein toller Ausgleich ist, als dass ich alles auf diese Karte setze. Weil man weiß ich nicht, ob ich das eigentlich schön finde, ob ich nicht, wenn ich sozusagen mir was wünschen sollte, dann wäre ich, glaube ich, am liebsten erfolgreiche Sopranistin, tatsächlich. Aber ob ich damit wirklich glücklicher geworden wäre in meinem Leben, das bezweifle ich mittlerweile leider sogar ganz stark. Insofern bin ich froh, dass es gar nicht dazu gekommen ist und ich dann einfach nur, was weiß ich, im Bachchor in München gesungen habe, im Philharmonischen Chor in Berlin und so die Musik einfach meinen Alltag auf tollstem Niveau begleitet hat.
Ja, das ist super und ich glaube, es ist auch eine gute Voraussetzung, wenn man selber Kultur kennt oder auch macht oder wie sie singen, dann für den Deutschen Kulturrat zu arbeiten. Das klingt sehr gut. Da dies ja ein Podcast ist, der ja schwerpunktmäßig um neue Musik geht, interessiert mich natürlich auch, kennen Sie neue Musik oder gibt es da irgendwas, was Sie an Komponisten, Komponistinnen auch vielleicht schätzen?
Also mein erstes Erlebnis mit neuer Musik, wobei ich schon gar nicht mehr wüsste, ob es überhaupt noch in die Kategorie neue Musik fällt, doch wahrscheinlich es war das Einstudieren unserer Kantorei von Lux Aeterna Ligeti.
Oh, und ist wie gesagt, Musik.
Ja, das ist neue Musik, genau. Aber jedenfalls, diese Kantorei wirklich hat tolle Werke gesungen. Wir hatten mindestens 6, 8 Konzerte pro Jahr. Also haben wirklich auch was weggehauen, sag ich mal. Aber bei Lux Aeterna ist der Chor mit dem Chorleiter komplett gestrandet. Wir hatten dann hinterher eine Frau, die sonst immer uns am Piano begleitet hat, sitzt, die sozusagen nur vorne saß und die Takte durchgezählt hat, damit wir mit diesen Noten auch nur annähernd zurechtkamen. Ja, 73, 1, 2, 3, 4. Und es musste abgebrochen werden, das Projekt. Es hat nicht geklappt. Der Chor hat es einfach nicht auf die Reihe bekommen. Es ist dann erst Jahre später aufgeführt worden. Da war ich nicht mehr dabei. Also es hat lange gedauert, bis sich dieser Chor, der an andere Musik gewöhnt war, darauf einstellen konnte. Was mich selber total begeistert hat damals, war das Stundenlied von Gottlieb von Einem. Das ist ja praktisch eine Passionsgeschichte. Ich fand das habe ich irgendwie als 15-, 16-Jährige in der Kantorei mitgesungen. Das hat mich umgehauen. Ich fand die Wirkung grandios. Also insofern hatte ich so Aha-Erlebnisse. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das wahnsinnig getragen hat. Ich habe bin dann, glaube ich, irgendwie sozusagen klassisch sozialisiert. Merke, dass ich neue Musik einfach immer als Live-Erlebnis unheimlich schätze. Es ist sozusagen nichts, was ich jetzt mir zu Hause auf CD hätte oder irgendwie runterladen würde oder so. Ich bin zum Glück befreundet über die Kinder mit der Rebecca Saunders. Und war dann auch bei der Verleihung des Ernst-Siemens-Preises, den sie ja vor zwei Jahren bekommen hat. Und das hat mir wahnsinnig gefallen und auch geholfen. Ich kannte natürlich ihre Stücke, weil ich, was weiß ich, in Aufführung mit Sascha Walz war, die sie vertont hatte. Und hab das sozusagen mehr so unterbewusst so verfolgt. Und dann bei dieser Preisverleihung war es so toll, weil es wurden tolle Reden auf sie gehalten von Musikern, mit denen sie eben zusammengearbeitet hat. Und dann ist mir auch in ihrer Replik darauf und dann der Aufführung zentraler Werke von ihr bei dieser Preisverleihung ist mir so vieles einfach nochmal so bewusst geworden. Und ich habe das irgendwie besser verstanden, wie sie komponiert, wieso. Und weil ich sie ja als Privatperson kenne und als Typ, hat es dann irgendwie ein rundes Bild gegeben. Und so merke ich, dass ich, wenn, sag mal, noch so Ereignisse, Erklärungen oder was drumherum sind, dass ich das dann richtig genieße und als was sehr Besonderes empfinde. Und es sozusagen nicht irgendwas ist, was bei mir nebenher läuft. Also im Mentoring-Programm zum Beispiel im Deutschen Kulturrat haben wir auch die Carola Brauchold als Mentorin gleich in der ersten Runde gehabt. Da habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt. Sie hat eine ganz tolle Mentee, Xian Cao, bei der ich auch dann bei Performances oder bei einer Performance war, was ich stark fand. Also ich mag das eigentlich dann gerne, wenn es sozusagen ein bisschen mehr ist als einfach nur hören und dabei sein. Also es muss eigentlich schon live sein. Und wenn ich dann noch mit Komponistinnen oder sowas sozusagen noch mich mehr verbinde, dann gibt es richtig Schwingungen und ich genieße das sehr.
Das ist sehr schön zu hören, weil mich das auch so jetzt in der Arbeit meines Podcasts unterstützt, wo ich ja auch immer so die Menschen hinter dem Komponist, Komponistin näher bringe. Und das ist auch das, was meine, also ich habe ja Hörer, die auch aus dem Musikbereich sind, aber ich habe ja auch Laienhörer tatsächlich und die finden dann darüber auch den Zugang zu dieser neuen Musik, weil sie irgendwie mit dem Komponisten connecten oder irgendwas, was der über Zeitmanagement oder so gesagt hat, cool finden und dann sagen die, ja, ich bin tatsächlich mal in ein Konzert gegangen und ich glaube auch, dass das so ein Weg ist, also auch die Künstler oder gerade vielleicht, wenn man vermeintlich schwierige Musik macht, näher zu bringen.
Genau. Ja, und ich finde es auch schön, einfach auch bei den Aufführungen live dabei zu sein, weil es ja zum Teil auch Instrumente oder eben auch gar nicht mehr Instrumente sind, die da zum Einsatz kommen. Das zu sehen oder auch eben die Interpreten dann in der Interaktion, das ist einfach, das hilft auch, finde ich, bei dem Verständnis dann, weil es eben nicht in Schubladen fällt, sondern weil man ja auch sehr viel wacher sein muss oder möchte eigentlich, um das auch wirklich in allen Facetten mitzukriegen, finde ich das immer als Live-Erlebnis dann immer total schön.
Kann ich auch immer nur empfehlen. Ich sage auch immer, dass es ja häufig in einer neuen Musik auch was zu sehen gibt, ne? Dass dann die Pianisten irgendwie im Klavier rumkrabbeln oder so. Also ich setze oft auch Hörer, wo ich weiß, oder Freunde, die haben noch nicht so viel gehört, auch gerne weit nach vorne und dann ist es oft ganz spannend, genau. Genau, Sie machen ja eben jetzt die Arbeit für Frauen und Gleichberechtigung im Deutschen Kulturrat. Wie sieht Ihre Arbeit da aus? Was machen Sie da?
Also ich mache zum Glück verschiedene Dinge. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich. Es begann eigentlich damit, dass ich ein Mentoring-Programm für Frauen, die eben in Führungspositionen wollen oder auch schon in Ansätzen sind, aber eben wissen, sie sind gut und sie wollen auch entsprechend hoch hinaus ein Mentoring-Programm konzipiert habe und dann eben auch Umsätze jetzt Runde für Runde. Wir sind jetzt schon bei knapp 100 Tandems. Also es ist ein 1:1 Mentoring-Programm. Das heißt, ich habe knapp 100 Mentorinnen und Mentoren, so im Verhältnis 1:5. Also es gibt auch Mentoren, die dieses Programm unterstützen und auch sehr bewusst, aber eben auch ganz viele Mentorinnen. Und also insgesamt 97. Und die werden eben Runde für Runde händisch gematcht. Also das ist sozusagen wirklich auch ein Prozess, der betreuungsintensiv ist, der wahnsinnig Spaß macht. Es fängt damit an, dass, sag ich mal, auf eine Ausschreibung von 20, 25, 30 Mentorinnen oder Mentoren mich oft 200 bis 350 Bewerbungen erwarten. Das heißt, man hat sehr viel durchzugucken, zu überlegen, was passt zusammen. Da gibt es auch so einen Matching-Prozess durch Profilbögen, die beide Seiten ausfüllen, dass man da so nicht im Dunkeln tappt. Im Endeffekt ist es dann die Entscheidung der Mentorinnen und Mentoren für die Mentee, weil ich es ganz wichtig finde, dass ich die Mentorin und die Mentorin auch eben für die Mentee begeistern kann und die Person als Herausforderung empfindet und die sozusagen einen Reiz auf sie ausübt, damit einfach die beiderseitige Lust an diesem Mentoring-Prozess irgendwie noch mal besser gewährleistet ist. Ja, also das ist die eine Sache. Das ist jetzt, also bin ich in der vierten Runde. Die vierte Runde läuft gerade. Und es ist eben nicht nur Runde für Runde, sondern es wächst damit ja auch die Gruppe derer, die durch sind mit dem Programm, die ich aber immer noch mal in Veranstaltungen einbinde. Also es gibt eine starke Alumni-Arbeit. Wir haben einen Stammtisch, für den irgendwie ich versuche auch andere Frauen an Land zu ziehen, die vielleicht aus ihren Projekten berichten oder aus ihrer Arbeit oder aus ihrer Führungsrealität. Also so, da gibt es ganz viel Kommunikation und Organisationstätigkeit und Betreuung, die da sozusagen geleistet werden muss, die aber auch riesen Spaß macht. Dann gehört zu meinem Projekt auch, dass ich ab und an, das heißt, sag ich mal, einmal oder alle anderthalb Jahre ein Dossier konzipieren kann und dann auch sozusagen mit sozusagen Interviews, die da drin sind, führe oder die Artikel mit auszusuche, wer die schreiben könnte, zu eher feuilletonistischen Oberthemen aus dem Bereich Geschlechtergerechtigkeit. Also sowas wie Älter werden als Kulturschaffende war ein Dossiertitel, wo es eben darum geht, wie empfinden Männer oder auch Frauen das Älterwerden als Kulturschaffende, also sag ich mal als Regisseur oder als Tänzerin, als Kabarettistin oder als Kulturmanager. Also gibt es da sozusagen unterschiedliche Konzeptionen von sich als Person, die älter wird, und wie ist die Rezeption von außen? Also ist sozusagen der Galerist, der irgendwie über 60 ist, irgendwie jemand, den man vernachlässigen kann, weil er irgendwie oldschool ist, oder ist der eigentlich erst gerade richtig herangereift? Und wie ist das im Gegensatz dazu mit einer Tänzerin, die älter wird? Ja, also ich meine, es klar liegt auf der Hand, dass es unterschiedlich ist, aber dass es ja auch eben sehr viel mit der Perspektive zu tun hat, die von außen an die Personen herangetragen wird. Ein anderes Thema war das Thema Doppelspitzen, weil es ja auch gerade so relativ nicht in aller Munde ist, aber sag ich mal, als Führungsart populärer wird und mehr gelebt wird. Und wie verhalten sich dann weibliche Doppelspitzen zu männlichen Doppelspitzen oder gemischten Doppelspitzen? Gibt es da Spezifika? So, das natürlich immer im Bereich Kultur und Medien. Dann geht es auch darum, dass ich andere Frauennetzwerke miteinander in Verbindung bringe, dass wir da in Austausch treten, dass ich das sozusagen koordiniere, weil ich natürlich von meiner beim Deutschen Kulturrat ansässig ist, einen ganz guten Überblick habe über die verschiedenen Kultursparten. Und ich sag mal, Frauennetzwerke, die im Bücherbereich, also da gibt es zum Beispiel die Bücherfrauen, die seit den 80er Jahren aktiv sind, für Geschlechtergerechtigkeit sich einsetzen im Buchbereich, vielleicht von den Digital Media Women noch gar nichts wissen, weil die erst seit 2004 am Start sind. Sind, ganz anders arbeiten, aber ja etliche Themen sich extrem überschneiden und es dann eben auch interessant zu sehen ist, wie gehen die unterschiedlichen Generationen von Frauennetzwerken mit dieser Arbeit an Geschlechtergerechtigkeit um, was haben sie für Erfahrungen, wo gibt es Erfolge, wo kann man sich auch mal zusammentun, dass da sozusagen auch ein bisschen Synergien entstehen, denn im Prinzip sind diese ganzen Arbeiten alle ehrenamtlich von Frauen, die, sag ich mal, ja nicht gerade irgendwie im Geld schwimmen, sondern eher, ich will nicht allen nahelegen, dass sie prekär arbeiten, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer als andersherum. Und dann noch diese ehrenamtliche Arbeit zu leisten, das ist ganz gut, wenn man das ein bisschen dann auch unterstützen kann. Dann geht es mir auch immer darum, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, dass ich eben interessante Frauen oder auch Frauenthemen, Geschlechtergerechtigkeit in der Zeitung des Deutschen Kulturrates, Politik und Kultur, porträtiere, Interviews führe, sozusagen auch da das Thema so ein bisschen wach halte. Und dann, damit etabliert sich sozusagen, dass dieses Projektbüro als Anlauf- und Beratungsstelle für das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Und das war eben auch so Idee, als es eben ins Leben gerufen wurde, also sowohl von der BKM als auch vom Deutschen Kulturrat, dass das eben so die Aufgabe dieses Büros wäre. Und im Herbst habe ich dann noch, das war noch toll oder sehr interessant und auch herausfordernd, es gab ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und auch in diesem halben Jahr wurde das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medienbereich sehr stark auf EU-Ebene diskutiert. Es gab dann auch eine Ratsschlussfolgerung und da ging es eben darum, dieses Thema nochmal europaweit zu diskutieren und Protagonistinnen, die sich europaweit in Netzwerken oder in Best-Practice-Beispielen für dieses Thema verdient machen, deren Perspektiven publik zu machen und sich davon vielleicht auch so ein bisschen was abzuschneiden, dass man eben, wie gesagt, nicht überall immer wieder das Rad neu erfindet, sondern auch einfach mal darauf horcht, was zeigt eigentlich Wirkung und was nicht und wo muss man weiterarbeiten.
Ja, das sind ja ganz vielseitige Sachen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch ganz viel nachlesen, vermute ich, auf Ihrer Webseite. Dann haben Sie ja eine Publikation, die ich erwerben oder abonnieren kann. Vielleicht können Sie
genau.
noch mal kurz was dazu sagen.
Ja, also ich würde sagen, auf der Website könnte wahrscheinlich noch mehr sein, was von der Arbeit berichtet. Das ist so ein bisschen, weil ich eben im Prinzip dieses Büro ja alleine bestreite. Da gäbe es auch noch mehr zu tun. Aber alle Interviews, alle Publikationen, die auch der Deutsche Kulturrat gemacht hat, also es gibt ja immer wieder auch neue Studien vom Deutschen Kulturrat. Auch jetzt ist vor 2 Jahren noch, im Sommer ja noch, mal eine rausgekommen zum Arbeitsmarkt, wo eben sozusagen der Kultur- und Medienbereich als Arbeitsmarkt aufgeblättert wird und dann geschaut wird, wo bewegen sich da die Männer, wo die Frauen, mit welchem Gender Pay Gap oder auch gerade nicht und wie ist das sozusagen aufgeteilt. Das ist eine sehr detaillierte Studie. Das ist alles auf der Website sozusagen nachzuvollziehen, auch wie das Mentoring-Programm funktioniert, wann die nächsten Ausschreibungstermine sind. Das ist dort eigentlich relativ übersichtlich dargestellt. Aber diese, sag ich mal, diese Netzwerkarbeit, die so stattfindet, das ist natürlich etwas, was man auch jetzt nicht verschriftlichen kann und nicht verschriftlichen will. Es sind die Namen unserer Mentorinnen und Mentoren sozusagen dokumentiert. Aber die tragen wir jetzt, sag ich mal, auch nicht so wahnsinnig nach außen. Das könnte man vielleicht nochmal stärker machen. Aber es geht jetzt eigentlich uns, also für das Mentoring-Programm nicht so sehr um Name-Dropping, selbst wenn es für die Mentees wahnsinnig wertvoll ist, dass es eigentlich auch ein starkes Name-Dropping ist. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass die Mentees nur daran teilnehmen, weil XYZ, wow, der oder die macht auch mit, sondern es geht ja eigentlich auch sozusagen um die Mechanismen, die da weitergegeben werden und Netzwerke, die eröffnet werden. Und
genau, also die Informationen zum Mentoring-Programm finde ich dann auch auf der Webseite und ja. Sie haben ja auch diverse Newsletter, da kann ich mich ja aufnehmen lassen und dann werde
auf
ich
jeden Fall
automatisch informiert, wenn die nächste Runde losgeht.
Im März geht die wahrscheinlich los.
Okay. Und ich meine, dass ich glaube, das war in der aktuellen Ausgabe der NMZ, waren, glaube ich, auch Berichte von dieser Arbeit, von diesem Mentoring-Programm, meine ich, dass da 2 Mentees was berichtet haben.
Ja, und zum Beispiel diese persönlichen so Reflexionen des Mentorings, einmal von einer Mentee und einmal von einer Mentorin, das ist zum Beispiel auch auf der Webseite nochmal nachzulesen. Das hatten wir anlässlich einer Veranstaltung, wo wir uns als große Runde getroffen haben und wir mit 80 ehemaligen und gerade beteiligten Mentorinnen und Mentees. Das war sozusagen so eine kleine Rede, die die gehalten haben, aber eben mehr so als Reflexion. Sehr subjektiv auch gehalten. Es kann ja auch nur subjektiv sein. Man kann nicht für 80 sprechen, wie das Mentoring funktioniert. Aber das war sehr schön. Das gibt eigentlich, glaube ich, so ein ganz gutes Stimmungsbild wieder, wie individuell auch diese Prozesse verlaufen. Denn das ist mir ganz wichtig. Es ist extrem niedrigschwellig organisiert. Das heißt, also weder die Mentoren noch die Mentees müssen über viele Stöckchen springen. Sobald das Tandem sich gefunden hat, sind die im besten Sinne sich selbst überlassen. Das heißt, ob die sich 3-mal hintereinander irgendwie Tage miteinander verbringen oder ob die sich am liebsten irgendwie jeden zweiten Mittwoch im Monat auf ein Glas Rotwein sozusagen per Zoom verabreden, das ist sozusagen, das können die alle halten, die sie wollen. Je nachdem, ob es eher Themen zu besprechen gibt oder ob es wichtiger ist, den Alltag der anderen Person zu begleiten, sich da was abzugucken, bei Sitzungen dabei zu sein oder Mitarbeiterführung kennenzulernen oder Kulturmanagement, Qualität, sozusagen Arbeitsweisen besser zu durchdringen. Da macht jedes mit Tandem sozusagen das, was es möchte.
Ich denke, Sie haben jetzt alle Bereiche auch schon aufgeführt, wo sich Frau zu Ihnen wenden kann, was sie eben vom Kulturrat, vom Deutschen Kulturrat mitnehmen kann. Es gibt ja auch diese Frauenquote, die gibt es ja auch mittlerweile im Kulturbereich und für Komponistinnen und so weiter. Was ist da Ihre Meinung? Ist die notwendig? Brauchen wir diese Frauenquote?
Also diese Frauenquote ist sozusagen natürlich schwierig als Formulierung, weil die Quote könnte ja überall auch unterschiedlich ausdifferenziert sein. Was ich mittlerweile sagen würde, ist, ich bin in jedem Falle grundsätzlich auch für Quoten. Da, wo man sie sozusagen auch punktgenau ansetzen kann. Und ehrlich gesagt auch immer nur dann, wenn man sie auch wirklich als verbindlich sozusagen, also ich würde mit dem Begriff Quote immer nur dann hantieren, wenn ich ihn wirklich verbindlich auch einfordere. Weil ich glaube, dass es leider Gottes sich sonst nicht schnell genug ändern wird. Für meinen Dafürhalten sind viele Zahlen auf dem Tisch, die zeigen, dass sich nicht genug in den letzten Jahren entwickelt hat. Es geht vielleicht bei vielen Sachen immer noch mal Mühe jetzt irgendwie sozusagen in bessere Richtungen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, obwohl ich eigentlich ein liberaler Mensch bin, der kein Regelfanatiker oder keine Regelfanatikerin ist, glaube ich, dass wir nicht umhinkommen. Gerade in Bereichen, wo die Quoten noch nicht einmal 30% betragen. Weil es einfach auch Erfahrungen aus der Soziologie sind, dass überall da, wo sich eine Gruppe unter dieser 30%-Marke befindet, sie einfach nicht mehr als sozusagen normaler Teil der Gruppe wahrgenommen wird, sondern dann ist es eben nur noch immer sozusagen die Frau, die jetzt wieder mit ihrem Thema um die Ecke kommt. Also es geht dann gar nicht mehr, in Gremien oder sowas ist man dann automatisch stigmatisiert und kriegt kein Bein an Land oder fühlt sich schon unwohl. Oder ich sag mal, die Rituale werden von den anderen 70%, wenn die auch gerade homogener gestrickt werden, einfach so sehr vorgegeben, dass es einfach immer so ein Fremdkörperdasein ist. Das Lustige ist, ich habe, bevor ich jetzt beim Deutschen Kulturrat war, für das glatte Gegenteil gearbeitet, nämlich eine ehrenamtliche Organisation. Das sind ehrenamtlich, die in Krankenhäusern und Altenheimen Besuchsdienste machen. Und Sie können sich vorstellen, das sind mehrheitlich bzw. zu 90% Frauen und nicht Männer. Das heißt, es war eine Organisation von 10.000 ehrenamtlich bundesweit. Ja, glauben Sie doch nicht, dass da ein Mann in Führungsposition ist. Wenn die Frauen diese Arbeit so dominieren, natürlich gab es Männer in Gruppen, aber die werden doch dann nicht der Gruppenleiter oder die werden doch dann nicht der Repräsentant für Rheinland-Pfalz. Nein, es sind, wenn eben diese noch nicht mal 30% von Männern ausgewählt sind, da wird kein einziger eine Führungsposition. Weil alleine jedes Meeting mit Gesprächen über die Enkelkinder beginnt und er vielleicht gar nicht mehr weiß, wie seine Enkelkinder heißen, ob die gerade in der dritten oder fünften Klasse sind. Das sind andere Rituale, wie Gruppentreffen beginnen. Und die sind eben, wenn es 70% oder 80% Männer sind, beginnen die, ich will jetzt nicht gleich mit Fußball um die Ecke kommen, aber die beginnen mit anderen Ritualen, wo man dann irgendwie ein bisschen wie Pik 7 daneben steht. Und und deshalb glaube ich, dass wenn es wirklich zu einer Gewöhnung werden soll, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, man zu anderen Verhältniszahlen auch wirklich kommen muss, weil es sonst gar nicht gelebt werden kann und schon gar nicht mit einer Natürlichkeit.
Und ist es in der Kultur genauso wie in den anderen Bereichen oder ist es in der Kultur nochmal anders mit dieser Quote oder den Verhältnissen von Mann und Frau in Führungspositionen?
Ja, also das war eigentlich das, was ich eingangs sagte, dass mich diese Ergebnisse der Studie von 2016 eben schockiert haben, weil ich eben nicht gedacht habe, dass nicht einmal 30% Regisseurinnen an deutschen Theatern auf der grünen großen Bühne inszenieren oder dass tatsächlich der Anteil von Komponistinnen noch nicht mal bei 12% liegt oder bei den Jazzmusikerinnen, um jetzt mal so die größten Schlusslichter vielleicht sozusagen zu benennen, bei 17% nur sind, obwohl man ja weiß, was das hat nichts mehr mit Musikalität am Instrument zu tun, aber es geht eben einfach sozusagen, es ist einfach so ungewohnt offenbar, eine Saxophonistin in einer Jazz-Band zu sehen, dass die sich alleine wahrscheinlich schon vom ersten Moment an unwohl fühlt. Ich war in Schloss Elmau, europäisches Jazz-Festival. Ja, wir haben 4 Tage jeweils 2 Konzerte gesehen. Wie viele Frauen habe ich auf der Bühne gesehen von, was insgesamt ja mindestens 60 Musikern und Musikerinnen? 3. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesungen. Es war eine dann noch am Klavier. Ja, das ist das Europäische Jazzfestival in Schloss Elmau. Entschuldigung. Also das muss ich doch nicht toll finden als Besucherin eines solchen Festivals. Da sehe ich zu wenig. Und das Schöne war, dass tatsächlich Im letzten Konzert, der Lied, der Typ, der die Band geleitet hat, gesagt hat, er möchte jetzt doch mal etwas sagen, was jetzt vielleicht irgendwie unverhofft käme. Er würde sich doch sehr freuen, wenn in den nächsten Jahren mehr weibliche Musikerinnen auch bei so einem Jazzfestival vertreten werden. Er wisse, wovon er spricht, denn seine Freundin sei Jazzmusikerin. Und seit er wisse, wie, obwohl sie eigentlich gleich gestartet seien, seine Karriere komplett anders verlaufen sei als ihre, ohne dass es dafür äußere sozusagen Gründe, objektive Gründe gäbe, wisse er genau, wovon er spricht. Und dafür würde er sich gerne stark machen wollen. Und das fand ich wirklich toll. Ich habe den hinterher zum Glück in der Regionalbahn getroffen, mich noch mal länger mit ihm unterhalten, als es also von Schloss Elmau irgendwie sozusagen wieder die Zivilisation zurückging. Das war toll. Und ja, seine Mutter war Opernsängerin. Die hat mit 32 den Beruf an den Nagel gehängt und ist Psychotherapeutin geworden, weil sie es einfach satt war. Sie hatte keine Lust mehr, entweder angebaggert zu werden oder sozusagen ihren Job nicht ausüben zu können.
Ja, es ist großartig, wenn Männer sich so verhalten, weil ich glaube, die geben natürlich auch viel vor, weil es ja noch so viele Männer gibt, die vielleicht das anders sehen. Und wo sollte man jetzt ansetzen? Also, dass wir zu einer größeren Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau oder auch, ich nenne es immer auch in Arbeiten auf Augenhöhe kommen?
Also ich glaube, das Arbeiten auf Augenhöhe wird erst dann kommen, wenn gemischte Teams, und das heißt, es ist ja auch nicht nur Männer und Frauen, das ist ja auch Generationen, das sind natürlich auch Nationalitäten, aber wenn sozusagen gemischte Teams wirklich gelebte Realität sind, weil dann macht sich auch über dieses Thema zum Glück gar keiner mehr Gedanken, weil es einfach ganz normal ist. Ich meine, in jedem Lehrerkollegium geht es doch nicht darum, ob ist das jetzt eine Frau, das ist ein Mann. Es sind halt Lehrer und Lehrerinnen und die machen ihren Job und hoffentlich gut. Und da geht es um dieses Thema nicht mehr. Aber und deshalb eben diese 30%, was unter dieser 30%-Marke rumkrebst, wird nicht zu einem Selbstverständnis kommen. Und ich denke, ja, was man machen kann, ist, dass man, also ich sag mal, ich finde alternierende Preisverleihungen, finde ich vollkommen in Ordnung, dass man einfach sagt, wir möchten ab jetzt diesen Preis im Wechsel vergeben. Und dann ist man vielleicht auch in 10 Jahren so weit und weiß, man braucht das gar nicht mehr oder hat dann andere Kriterien, die man erfüllen möchte, ja, oder andere Gruppen, wo man sagt, da müssen wir irgendwie noch mal stärker gucken. Ich sag mal auch so, wie jetzt das Theatertreffen mit dieser 50%-Quote ist ja leider beim letzten Mal dann in den Online-Bereich gefallen, also konnte nicht zur Aufführung kommen, weil es wegen Corona nicht stattfinden konnte, die Aufführung. Aber was ich aus den Jurys weiß, von der Geschäftsführerin, es hat wunderbar funktioniert. Und das, was hinten rausgekommen ist, ist nicht im Ansatz, dass man sagen muss, naja, aber also muss man schon sagen, also zu den Jahrgängen davor, also ob diese Inszenierungen jetzt wirklich zu den 10 Besten gehören. Nein, das Thema ist sogar übererfüllt worden. Sie hat dann hinterher, glaube ich, 6 Stücke von Regisseurinnen und nur 4 von Regisseuren. Und es ist kein Abbruch in der Qualität. Also dieses Argument, was dann so oft angeführt wird, das bewahrheitet sich nicht. Und ich glaube, wenn man einfach mit einer Quote noch bei manchen Sachen einfach mal lebt, wird man sehen, es tut auch nicht weh. Und wie gesagt, das ist ja das Wichtigste. Es bedeutet keinen Abbruch in der Qualität, in der künstlerischen, die denen hinterher zu sehen oder zu hören sein wird. Und insofern kann man natürlich auch öffentliche Mittel an gewisse Diversitätskriterien füllen. Also ich glaube, bei den Festivals läuft es eigentlich schon so ganz gut, dass da schon tatsächlich sich auch selbst erlegt, Quoten funktionieren. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es bei den Festivals auch immer dann gut funktioniert, wenn das Publikum eben jünger ist. Weil die Generation um die 30 möchte jetzt auch nicht nur noch Männer auf irgendwelchen Podien oder sozusagen Rampen sehen, im Rampenlicht sehen. Und ja, ich glaube, da gäbe es schon Möglichkeiten, mit gewissem Druck, mit auch Sanktionen bei Nichterfüllung, was zu verändern.
Also ich glaube auch, dass die junge Generation das sowieso schon, glaube ich, ganz anders sieht oder das auch anders wollen, auch in anderen Arbeitsbereichen. Was ich mich jetzt auch frage, ist, also wahrscheinlich braucht man diesen Druck, dass ja dann auch die Männer irgendwie loslassen müssen. Oder vielleicht haben die ja dann Angst, dass sie irgendwelche Aufträge nicht bekommen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, wenn die noch ziemlich das Sagen haben. Ne?
Das hat es. Und es ist natürlich ein Verteilungskampf. Es kann ja gar nicht anders sein. Es werden ja deshalb nicht noch mehr Konzerte aus dem Boden gestampft, noch mehr Führungspositionen geschaffen oder noch mal dreimal so viele Filme gedreht. Das Geld ist nicht da, die Zuschauer sind im Zweifel nicht da. Es wird auch auf einen Verteilungskampf oder auf eine Neuverteilung, ich will es gar nicht Verteilungskampf nennen, sondern es wird auf eine oder Umverteilung, nennen wir es, machen wir es sanfter, weil ich auch glaube, darum geht es auch, dass auch der Mehrwert von Männern an einer stärkeren Teamorientiertheit oder Ausgeglichenheit, der muss wachsen. Und der geht natürlich auch sehr stark ins Private. Weil im Zweifel ist es ja eine Umverteilung von privaten Verantwortlichkeiten und beruflichen Verantwortlichkeiten. Weil ich glaube, daraus resultiert die Schieflage. Ich denke, dass die Personen, die zu Hause in wirklich, sag ich mal, aufgeklärter oder reflektierter Gleichberechtigung und Parität die Arbeiten erledigen, die gehen nicht in den Berufsalltag und führen sich da an auf als männliches Genie, das also unübertroffen auch meinetwegen mit Stühlen werfen kann, um sich sozusagen Gehör zu verschaffen. Also jetzt mal ein extremes Beispiel, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass diejenigen, die sowohl was, wenn es Familie gibt oder Kinder, das als Gemeinschaftsaufgabe begreifen oder die, wer kümmert sich um die Schwiegereltern, wenn die hinfällig werden und die Hausarbeit fällt auch obendrauf, wenn man das irgendwie gleich verteilt und das ganz normal sieht, dass der eine das vielleicht auch mehr und der andere das mehr, aber unterm Strich, dass so ungefähr bei 50-50 rauskommt, dann wird man nicht im Berufsleben das Enfant terrible spielen. Das glaube ich nicht.
Und wie können Frauen sichtbarer werden oder wie kann man sie unterstützen und trauen sich Frauen auch in Machtpositionen zu gehen?
Also grundsätzlich würde ich nicht den Frauen absprechen, dass sie es sich nicht trauen. Ich weiß, dass auch Frauen, die Frauen suchen, die sich dann mal sozusagen die Hand heben, dass sie da manchmal unglücklich sind, dass so wenig Frauen dann hier schreien, wenn es um eine Besetzung geht oder sozusagen um sich sozusagen ins Rennen zu stürzen. Aber ich glaube, dass es dafür auch zwei Gründe gibt, die sozusagen verzeihlich sind oder die eine gewisse Objektivität haben. Das eine ist, dass Frauen, glaube ich, anders sozialisiert sind und auf die Machtspiele, die sie dann in Führungspositionen erwarten, die aber männlich ausgestaltet sind, weil sie nun mal die letzten, sage ich 200 oder sage ich 2000 Jahre sozusagen männlich gespielt wurden oder nach männlichen Regeln verlaufen, darauf keine Lust haben. Und zwar, ich sage wirklich sozusagen wie dieses keine Lust, also so zwischen, das ist mir zu anstrengend, das nervt mich, das will ich gar nicht. Das könnte man natürlich sagen, meine Güte, das müsst ihr mal ein bisschen sportlicher sehen und jetzt macht doch mal. Und dazu würde ich auch irgendwie von der Tendenz her neigen. Ich denke mal sozusagen, man muss dann eben auch den Ball aufnehmen, wenn er im eigenen Spielfeld liegt und spielen. Aber ich kann auch schon verstehen, zu welcher Kategorie Machtkämpfe die Frauen keine Lust haben. Ob diese Machtkämpfe jetzt komplett anders wären, wenn es 50-50 im Unternehmen, in der Institution, auf der Bühne oder was weiß ich, verteilt wäre, da würde es auch eine Form von Kampf wahrscheinlich geben, die lästig ist. Aber sie wäre vielleicht nicht so eindeutig nach männlichen Regeln oder Vorlieben ausgeprägt, die Frauen nicht so gut kontern können oder auch nicht kontern wollen. Also es ist eben ein sehr gewachsenes System, wo es schwierig ist, dann einfach zu sagen, Mensch, jetzt mach doch mal, jetzt muss ich da halt einfach durchboxen. Und ich glaube auch, dass dieses sich eben verschreiben für einen Job, der ja nicht irgendwie eine 40-Stunden-Woche bedeutet, wenn er wirklich Führung bedeutet, sondern eben ja auch oft übertrieben einen übertriebenen Stundeneinsatz benötigt, weil es einfach sozusagen so die Stellenstruktur sozusagen so gewachsen ist oder das Anforderungsprofil, dass wenn dann zu Hause, das, was da auch noch zu regeln ist, nicht in guten Händen ist, dass dann die Frau in viel größere Gewissenskonflikte kommt, als Männer, die dann aber ja leider Gottes auch oft genug wissen, dass es eben zu Hause jemanden gibt, der ihnen den Rücken frei hält. Und ich glaube, gewisse Funktionen kann man nur ausführen, wenn man entweder keinen braucht, der einem den Rücken frei hält, weil man schlicht keine Familie hat. Und das sehen wir auch ganz oft, wenn wir uns angucken, welche Frauen in wirklich Top-Führungspositionen haben denn mehr als ein Kind oder haben überhaupt Kinder? Die wenigsten und die, die wir, also sozusagen die mehr als zwei Kinder haben, die kennen wir im Zweifel alle und denken dann auch noch, na, die ist ja auch total verrückt geworden, warum muss sie jetzt mit ihren 4 oder 7 Kindern auch noch, was weiß ich, Verteidigungsministerin sein? Das wissen wir doch mal gar kein Mann, wie viele Kinder der hat und wer da alles zu Hause ist, in den Rücken frei hält. Selbstverständlich, das ist sozusagen, das ist so gesellschaftlich gewachsen. Und ja, wenn man als Frau dann eben das Gefühl hat, meine Güte, aber wenn ich jetzt hier irgendwie Abend für Abend irgendwie nicht wieder zu Hause an Laden schlage, wer kümmert sich denn dann? Und wenn dann da keiner ist, der sich richtig gerne kümmert und das gerne übernimmt, denn um Kinder muss man sich ja schließlich kümmern, also die kann man ja sozusagen nicht in die Luft hängen, kann ich schon verstehen, dass diese Lust auf Macht und Führungspositionen Frauen in gewisser Weise ein bisschen vergällt ist.
Ja, bei Ihnen ist es ja tatsächlich so, dass Sie 4 Kinder haben, auch einen Mann, und Sie sind beruflich sehr aktiv. Wie machen Sie das und was können Sie da empfehlen?
Also, ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe 4 Kinder, 4 Mädchen, passt vielleicht zum Profil des Themas Geschlechtergerechtigkeit. Die sind jetzt zum Glück das war ja auch früher schön, aber sie sind eben jetzt zwischen 16 und 24. Also ich habe eben noch ein Kind, die zur Schule geht, die anderen sind auch nicht mehr zu Hause, auch nicht mehr in Berlin. Also ich meine, ich hatte Zeiten, ja klar, da war ich mit 4 kleinen Kindern, das war schon heftig. Dass es überhaupt dazu gekommen ist, liegt, glaube ich, daran, dass die erste mir in die Promotion gerutscht ist und ich unheimliche Sorge hatte, dass ich die Promotion nicht schaffe. Und als ich dann die Promotion fertig hatte, hatte ich sogar schon die zweite. Und dann hatte ich das Gefühl, oh Gott, bloß nicht promosierte Sandkastenmutti, das ist ja der Tod. Warum hast du dann überhaupt irgendwie so viel studiert und die Promotion gemacht? Also da war dann mein Ehrgeiz unheimlich groß, dass ich auf keinen Fall jetzt eine zu lange Pause mache und nicht irgendwie endlich arbeite. Insofern bin ich gleich in diese Zweigleisigkeit reingerutscht. Gut, und habe dann noch 2 Kinder jeweils hinterherbekommen. Das war dann sozusagen irgendwie, vielleicht war ich dann in so einem Trainingsmodus, dass es halt irgendwie sich sozusagen zusammenpassen muss, weil das für mich einfach unheimlich wichtig war. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht in einer aufreibenden Führungsposition. Das kann ich, kann, also das wäre höchst übertrieben, wenn ich das von mir behaupten würde. Und da wäre ich vielleicht auch noch mal stärker ins Schleudern gekommen. Also ich bin mit meinem Mann seit 30 Jahren verheiratet oder fast seit 30 Jahren verheiratet. Also das heißt, das hat immer sehr gut geklappt, aber mein Mann ist selbstständig tätig. Das heißt, der ist jetzt auch nicht, in dem Sinne würde ich ihn jetzt nicht als Hausmann bezeichnen, das wäre auch glatt gelogen. Und ja, insofern haben wir uns dann sozusagen so geguckt, wie wir es auch arrangieren konnten mit Bordmitteln oder dass man zumindest eine Haushaltshilfe hat und nicht noch nach Hause kommt und denkt, oh Gott, jetzt will ich auch noch Lebensmittel einkaufen und noch die Wäsche machen müssen. Weil gewisse Sachen muss man sich dann mit 4 Kindern und beider Berufstätigkeit, die muss man sich vom Leibe halten, weil es ist nicht die Quadratur des Kreises, die man hinkriegt. Also keiner. Und insofern muss man irgendwie einfach gucken, wie man sich Unterstützung holt oder wie man die Sachen dann arrangiert. Ist aber zum Beispiel auch so, ich bin bewusst in Mitte mit Kindern, also in Berlin Mitte mit Kindern wohnen geblieben, weil ich dachte, wenn ich jetzt auch noch aus irgendeinem Außenbezirk reinfahre, dann kann ich nicht berufstätig sein. Ich kann sozusagen, ich stehe auf, bringe sozusagen mit dem Fahrrad die Kinder beim Kindergarten vorbei und sitze 5 Minuten später am Schreibtisch. Alles andere wäre der Horror gewesen.
Also Organisation scheint sehr wichtig. Und ich habe aber auch schon manchmal von Müttern oder auch Vätern gehört, dass natürlich einerseits die Kinder auch Aufmerksamkeit und Zeit bekommen, aber dass sie dadurch mit der Zeit, die ihnen dann sozusagen verbleibt für ihre Arbeit, dass sie viel fokussierter rangehen und manchmal sogar dann mehr schaffen oder auch manche vielleicht sogar auch insofern motiviert sind, weil sie es ja, also weil sie ja auch vielleicht das Geld für die Familie, für die Kinder verdienen. Und also ich habe da auch viel Positives schon gehört. Natürlich gibt es auch Fälle, die sehr, sehr überfordert sind, aber ich kenne auch einige sehr erfolgreiche Menschen, die sagen, es hat mir eigentlich noch einen extra Kick gegeben, Kinder zu haben.
Das kann ich so sagen. Also es hat jetzt zum Beispiel mit der Promotion angefangen. Ich habe die Promotion als totalen Luxus empfunden, weil ich die Hälfte des Tages, oder also sagen 4-5 Stunden an der Promotion sitzen konnte. Und da war die älteste Tochter bei der Tagesmutter. Und wenn die dann von der Tagesmutter wieder, wenn ich dann abgeholt habe oder mein Mann sie abgeholt, habe ich gedacht, so, boah, und jetzt kann ich einfach mal diese Doktorarbeit, irgendwie Doktorarbeit sein lassen. Und jetzt kann ich mich um das Kind kümmern. Total schön. Und morgens habe ich gedacht, oh, zum Glück kannst du jetzt auch mal wieder normale Gedanken fassen, also irgendwie sozusagen eben wissenschaftliche oder intellektuelle, und musst jetzt nicht nur von morgens bis abends Dutzi-Dutzi machen, weil das kann einen ja auch nur begrenzt ausfüllen. Und wenn sich das so gegenseitig bereichert oder man jeweils das andere als schönen Ausgleich empfindet, aber jeweils, also den Beruf gegen die Kinder und die Kinder gegen den Beruf, dann finde ich, ist es eigentlich optimal, wenn man dann wirklich beides zu schätzen weiß.
Ja, ich merke also, schon.
Und man ist natürlich auch, ich meine, natürlich ist man, wenn man 4 Kinder hat, ist man stressresistenter, chaosresistenter. Also und auch man weiß, dass man sich durchbeißen muss, man weiß, dass man sich nicht so schnell klein kriegen kann, dass man irgendwie die Sachen irgendwie organisiert kriegen muss. Und das geht dann ja auch irgendwie.
Ich merke schon, wir haben so viele spannende Themen, wo man vielleicht auch noch tiefer reingehen könnte, müsste, sollte. Das müssen wir uns mal überlegen. Was mich jetzt noch interessiert ist, wie sieht es, also wir sind ja gerade noch in Corona, hat sich da Ihre Arbeit jetzt verändert oder gibt es noch andere Aufgabenfelder für die Frauen? Ich meine, der Deutsche Kulturrat ist natürlich politisch sehr aktiv, bringt da seine Forderungen ein und gibt den Newsletter. Wir werden über alle Förderhilfen, Soforthilfen etc. pp. Informiert. Aber wie sieht es jetzt so in Ihrem Bereich gerade aus?
Also tatsächlich hat sich mein Bereich eigentlich fast gar nicht geändert, abgesehen davon, dass ich natürlich nichts mehr analog mache. Das Mentoring-Programm war natürlich eine komplett analoge Veranstaltung. Die Treffen der Mentees, der Mentorinnen, die großen Gruppentreffen, jede Art von Fortbildung und sonst, das war alles immer analog, ganz klar. Und dann denkt man erstmal, oh Gott, wie macht man das jetzt? Und ich muss sagen, ich bin erstaunt. Es funktioniert super, gerade auch diese Vernetzung der Mentees, die eigentlich durch das Mentoring durch sind, aber eben sich als Alumni noch treffen, funktioniert super. Also wir sehnen uns alle, uns dagegen auch mal irgendwie sozusagen richtig irgendwie zusammenzusitzen, mal ein Glas Wein zu trinken, irgendwie es einfach auch nett zu haben und oder einen Spaziergang miteinander zu machen. Aber im Prinzip geht selbst Stammtisch per Zoom. Und wir haben einen viel häufigeren Austausch und es ist super zusammengewachsen. Der Deutsche Kulturrat, das haben Sie schon ganz richtig gesagt, also sprich die Geschäftsführung, die sind mit dem Lockdown im Prinzip in dem Corona-Thema tagtäglich beschäftigt. Und für die hat sich das Arbeitspensum also nochmal auf jeden Fall gesteigert. Das ist ganz, ganz klar. In meinem Bereich geht es halt dann höchstens darum, Studien auch zu verbreiten oder mit sich anzugucken, wie durch das Homeoffice, sage ich mal, dann wiederum die Verantwortlichkeiten im Privaten stärker den Frauen übertragen werden. Das ist natürlich eine Entwicklung, die unheimlich schade ist, weil ich finde, mit Corona, ich finde das Ganze ein absolutes Desaster und ganz tragisch für viele Generationen, für manche stärker, für manche weniger. Also ich will das Thema Corona überhaupt gar nicht mit so viel Positivem versehen, weil ich das unterm Strich gar nicht so sehe im Verhältnis. Aber natürlich gibt es Impulse für die Arbeitswelt, für die Organisationsentwicklung. Da gibt es viele positive Dinge, die man wirklich auch in Nach-Corona-Zeiten sicherlich so beibehalten wird, weil es wirklich gut funktioniert. Und ich finde es deshalb eigentlich umso bitterer, dass eben das Homeoffice, was ja eigentlich auch viele positive Seiten hat, dann aber jetzt irgendwie speziell den Frauen auf die Füße fällt. Das finde ich extrem bitter. Und ich muss auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin kein großer Fan vom Homeoffice. Ich merke, dass mir die Trennung zwischen Schreibtisch, an dem ich Privatsachen mache, und in meinem Büro, dass ich die sehr gerne aufrechterhalten möchte. Ich habe jetzt auch das Glück, dadurch, dass ich irgendwie 10 Minuten nur mit dem Rad zum Deutschen Kulturrat hinradle und wir so große Räumlichkeiten haben und jeder eigene Arbeitsbereiche, dass wir uns, wenn wir uns da abwechseln, eigentlich sehr Corona-gerecht auch im Büro aufhalten können. Das heißt, ich bin auch relativ viel im Büro und genieße das und bin dann vielleicht aber auch dann mal die Tage länger. Und dann, wenn ich im Homeoffice bin, arbeite ich ein bisschen weniger, weil ich auch gerade, wenn man eben zu Hause jetzt Kinder hat oder Homeschooling, man muss auch mal die Tür zumachen können. Also das alles und dann vielleicht auch nur noch auf 75 Quadratmetern ein Gemuse. Oh, das finde ich, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie viele Leute das überhaupt so aushalten. Ich meine, im Kulturbereich kommt dann nochmal was ganz anderes hinzu, dass die Leute einfach gar nicht arbeiten können, was die Sache ja nicht eindeutig besser macht, was noch viel, viel tragischer ist, als Homeoffice machen zu können. Das ist ja sogar ein Luxus eigentlich. Aber ja, also insofern hat sich meine Arbeit eigentlich, sowohl meine Arbeitsweise als auch meine Inhalte, die haben sich kaum verschoben.
Ja, vielen Dank. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich ja immer sehr gerne, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstlern und Künstlerinnen geben?
Ja, das Lustige ist, dass ich jetzt seit 1,5 Jahren selber eine angehende junge Künstlerin als Tochter habe, die studiert nämlich Kunst in Amsterdam, also im Prinzip vor allem bildende Kunst, also jetzt nicht geht nicht in den Bereich Musik. Und ich denke, was wirklich wichtig ist, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Also dass da keine Verklärung des Künstlerberufes vorherrscht. Ich glaube, das wäre ganz, ganz fatal, egal ob Mann oder Frau. Also für alle Künstler ist es einfach schwierig, davon irgendwann leben können, nicht nur zu wollen, sondern auch zu müssen. Da darf man sich keine Illusionen hingeben. Trotzdem muss man, glaube ich, ganz stark an sich glauben. Man muss vielleicht auch vermeiden, Intrigen irgendwie, sozusagen, also sich aus Intrigen rausholen. Wichtig, glaube ich, ist, dass man sich auch als Künstler Ausgleich verschafft. Das ist wahrscheinlich besonders schwer, weil ich meine, für mich, was ich ja vorhin beschrieben habe, Kunst als Ausgleich zum Beruf, zu Kindern, das ist ja Luxus, herrlich, wunderbar. Das andersrum hinzukriegen, stelle ich mir viel, viel schwieriger vor, aber ich glaube, es ist total wichtig. Und in dem Zusammenhang ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich mehrfach gehört hatte und auch Philharmoniker, also von den Berliner Philharmonikern kennengelernt habe, die alle oder viele von denen sehr, sehr ausgeprägte Hobbys haben. Und auch ganz extreme Hobbys, also die offenbar vielleicht auch, weil sie dort sind oder vielleicht sind sie dort auch besonders damit hinzugekommen, dass sie eben sozusagen nicht verbissen alles nur auf diese eine Karte gesetzt haben, sondern irgendwie auch einen guten anderen festen Pol im Leben gefunden haben. Und dann kann es natürlich auch immer mal sein, dass man an den Punkt kommt, wo man sich eingestehen muss, dass dieser Wunsch, Künstler oder Künstlerin zu sein, zu werden, irgendwie gescheitert ist und dass man, so wie andere ja auch einen Jobwechsel hinkriegen, obwohl sie eigentlich gerne in dem Bereich weiter geblieben wären, dass man das dann nicht als so eine Schmach empfindet, dass das sozusagen nicht zulässig ist, sondern dass man sagt, ja, das waren tolle, tolle Jahre, die ich jetzt als Sängerin oder als Musiker oder was weiß ich verbracht habe, aber es gibt auch andere Dinge im Leben, die einen total ausfüllen können und man darf auch davon wieder loslassen. Also es ist, glaube ich, so eine große Schwierigkeit. Man braucht wahrscheinlich mehr Energie, um dieses Lebensziel zu verfolgen, glaube ich. Und trotzdem muss man auch zur Not die Energie aufbringen und das nicht als persönliche Schmach empfinden, dass man von diesem Ziel irgendwann mal wieder ablassen muss. Weil das ist kein menschlicher Makel, sondern man darf so frei sein und auch was anderes plötzlich wichtig finden.
Ja, vielen, vielen Dank. Also ganz wichtige Punkte auch noch zum Abschluss. Ja, ich fand das ein ganz großartiges Gespräch und ich danke Ihnen nochmal sehr, dass Sie sich für mich die Zeit genommen haben. Ich werde, wie gesagt, alle Links dann in Absprache mit Ihnen unten in die Shownotes packen und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns auch wieder persönlich irgendwo in Berlin sehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles Gute.
Bestimmt, nee, vielen Dank. Und ich muss sagen, ich habe ja auch gerne mal Ihnen, mit Ihnen ein Interview geführt. Also ich finde, das beruht ja durchaus auf Gegenseitigkeit, dass man sich schätzt und es spannend findet, sich miteinander zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Also ich denke mal, unsere Wege werden sich sicherlich kreuzen. Wäre schade, wenn nicht. Und ich habe es gerne gemacht. Herzlichen Dank.
Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Thank you.